das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Romy Hiller.
Herzlich willkommen zum Start ins Wochenende.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Die Pkw-Maut. Viele erinnern sich, ein wahres Lieblingskind der CSU und der früheren schwarz-roten Bundesregierung. Der Pate der Maut, der damalige CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer, der so Millionen eintreiben wollte. Es hat die deutschen Steuerzahler dann aber Millionen gekostet, mindestens 243 nämlich. Denn die Maut wurde vom Europäischen Gerichtshof als rechtswidrig gestoppt. Der Staat musste Schadensersatz zahlen und ein Untersuchungsausschuss beschäftigte sich zudem mit möglichen Fehlern von Scheuer. Jetzt, 7 Jahre später, muss sich der Ex-Bundesminister vor Gericht verantworten. Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft ihm vor dem Untersuchungsausschuss gelogen zu haben. Iris Seiram über eine Never-Ending-Maut-Story.
Das sind die Verträge zur Pkw-Maut. Einer, 6 Ordner zur Erhebung, einer, 4 Ordner zur Kontrolle.
Die Maut gescheitert. Scheuer versprach Aufklärung und Transparenz. Rückblick. Die Pkw-Maut letztlich nur für ausländische Autofahrer. Andreas Scheuer hatte sie unbedingt gewollt. Die Verträge dazu sind bereits 2018 unterschrieben worden. 2019 dann die große Schlappe vor dem höchsten europäischen Gericht.
Die geplante Pkw-Vignette für deutsche Autobahnen verstößt gegen das EU-Recht.
Es ist das Ende eines Prestigeobjekts, das bereits Jahre vorher vor allem von der CSU vorangetrieben wurde, mit dem Versprechen, keine Kosten für deutsche Autofahrer zu verursachen.
Es wird keine Mehrbelastung für deutsche Kfz-Halter geben.
Das gelang der CSU nicht. Der Bund musste infolge des Urteils die millionenschweren Verträge kündigen. Die Betreiber forderten Schadensersatz. Mehr noch, im Untersuchungsausschuss sagten sie aus, Scheuer angeboten zu haben, die Vertragsunterzeichnung bis zur rechtlichen Klärung abwarten zu können. Scheuer will sich daran nicht erinnern.
Das war nicht Thema, das war überhaupt nicht Thema. Drehen Sie mir doch das Wort nicht im Mund um.
Ich habe Sie gefragt,
dieses Angebot gab es nicht.
Die Opposition im Bundestag glaubte Scheuer nicht.
Da muss man jetzt eigentlich kein großer Rechtsexperte sein, um auf die Idee zu kommen, dass das europarechtswidrig sein könnte. Und dass ausgerechnet in dieser Frage er sich daran nicht erinnern können will, dass der Betreiber gesagt hat, wir können auch warten, bis der Europäische Gerichtshof entschieden hat, das war von Anfang an unglaubwürdig.
Auch die Berliner Staatsanwaltschaft zweifelte an der Darstellung und erhob vergangenes Jahr Anklage, die das Berliner Landgericht jetzt zugelassen hat.
Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es sich dabei um eine bewusste Falschaussage handelt. Und es wird jetzt die Aufgabe des Gerichts sein, aufzuklären, ob den Angeklagten diese Tat tatsächlich nachzuweisen ist oder nicht.
Per Pressemitteilung äußern sich heute Scheuers Anwälte. Zitat: Andreas Scheuer bestreitet den Vorwurf, den ihm die Staatsanwaltschaft macht. Herr Scheuer ist zuversichtlich, dass seine Unschuld bestätigt wird. Dafür wird er kämpfen. Scheuer droht, falls er verurteilt wird, eine Haftstrafe von mindestens 3 Monaten bis zu 5 Jahren. Der in der Anklage bezifferte Schaden von 243 Millionen Euro trägt der Steuerzahler.
Und wir fragen noch mal nach bei Iris Seiram in unserem Hauptstadtstudio. Iris, warum gibt es denn, wie du schon sagst, wohl keine zivilrechtliche Haftung für den Millionenschaden?
Ja, das ist wirklich auch die Frage, die sich aufdrängt. Warum kann man Andreas Scheuer dafür nicht auch persönlich in Haftung nehmen? Tatsächlich geht es halt eben nicht auf dem strafrechtlichen Weg, der jetzt gerade angestrebt wird, du hast es schon gesagt, sondern nur auf dem Zivilrechtsweg. Und der ehemalige Bundesverkehrsminister Volker Wissing hatte das 2023 auch mal prüfen lassen, ob das nicht doch gehen kann. Allerdings sind die Juristen damals zu dem Ergebnis gekommen, dass das nur sehr, sehr schwer möglich ist. Weil man müsste Andreas Scheuer Vorsatz oder zumindest grobe Fahrlässigkeit zulasten der Bundesrepublik Deutschland nachweisen können. Und bei solchen juristischen Fragen ist das eine unglaublich schwierige Kiste. Und was man sich auch noch mal vergegenwärtigen muss, ist, eigentlich hat die EU damals auch andere Signale gesendet. Also der Generalanwalt zum Beispiel am Europäischen Gerichtshof, der hatte 2019 noch eine andere Rechtsauffassung vertreten. Also insofern Schadensersatz eher nein, unabhängig von der Frage, dass eine einzelne Person so viel Geld wahrscheinlich eh nicht hat.
Wie geht es jetzt für Scheuer weiter vor Gericht?
Ja, es wird dann jetzt eben auf diesem strafrechtlichen Weg weitergehen. Das Gericht wird die Hauptsache durchführen. Wenn es nach deren Auffassung geht, würden sie das am liebsten auch schon im Sommer anfangen. Und dadurch, dass sie die Anklage der Staatsanwaltschaft zugelassen haben, daran kann man zumindest ablesen, dass sie eine gewisse Verurteilungswahrscheinlichkeit sehen. Und wir haben es schon gehört, bei einer Verurteilung würde eine Haftstrafe drohen. Allerdings kann eine solche auch zu einer Geldstrafe umgewandelt werden. Und ganz wichtig ist natürlich auch noch mal zu betonen, dass das jetzt aktuell noch reine Spekulation ist. Man kann das noch nicht wirklich sagen, wie dieses Verfahren ausgeht. Ihr kennt ja auch den Spruch, auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand.
Iris Seiram in Berlin. Vielen Dank. Gerne. Nach Rumänien, ein Land, das Mitglied der NATO ist und ein Land, das vergangene Nacht von einer Drohne getroffen wurde. Sie ist in ein Wohngebäude gestürzt, dabei wurden zwei Menschen verletzt. Das rumänische Verteidigungsministerium macht Moskau verantwortlich für den Vorfall in Galatz, einer Stadt, die nur wenige Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt liegt. Rumänien und die Ukraine teilen eine etwa 600 Kilometer lange Grenze. Sie ist Teil der NATO-Außengrenze. Die NATO und die EU zeigen sich mit Rumänien solidarisch. Laut NATO-Generalsekretär Rutte sei die NATO bereit, jeden Zentimeter zu verteidigen. Über weitere Reaktionen Stefan Stuchlik aus Brüssel.
Es ist mitten in der Nacht, als eine Drohne in dieses Wohnhaus im rumänischen Galatz einschlägt. Trümmerteile liegen auf dem Boden, Verletzte werden versorgt. Die Anwohner fühlen sich überrumpelt. Ein Drohneneinschlag auf NATO- und EU-Gebiet. Es war sehr laut, sehr laut. Direkt nach dem Luftalarm, vielleicht eine Minute danach, machte es Bumm. Ich habe diese Drohnenteile hier vom Boden aufgehoben. In Galatz sind den ganzen Tag Untersuchungskommandos im Einsatz. Der rumänische Präsident besucht den Ort. Rumänien hat den russischen Botschafter einbestellt und protestiert. In Galatz appelliert der Präsident an die europäische Solidarität. Wir sind alle im selben Boot. Wir sind doch alle in derselben Situation. Ich spreche von allen europäischen Ländern. Das ist Krieg hier. Der Bundeskanzler schreibt von Russlands Bereitschaft zur Eskalation. Man stehe an der Seite der NATO-Verbündeten. Rumänien bittet die NATO heute um Hilfe bei der Flugabwehr. Auch aus dem Hauptsitz der Militärallianz kommt scharfe Kritik an Moskau. NATO-Generalsekretär Rutte schreibt auf X: Das rücksichtslose Verhalten Russlands ist eine Gefahr für uns alle. Und die NATO ist bereit, jeden Zentimeter ihres Territoriums zu verteidigen. Als Putin heute vor die Presse tritt, hat man nicht das Gefühl, dass er die westliche Kritik wirklich ernst nimmt. Europa leide unter einem antirussischen Reflex, so der Präsident. Die erste Reaktion heute ist doch genau dieselbe, die wir schon mehrfach gesehen haben. Hilfe, Hilfe, die Russen kommen. Dann, nach kurzer Zeit, stellt sich heraus, dass das alles nichts mit einem russischen Flugkörper zu tun hat. In einem hat Putin recht. Es ist nicht der erste Fall eines Drohneneinschlags auf EU- oder NATO-Gebiet. Wie hier in Polen stellt es sich aber in beinahe allen Fällen heraus, dass es sehr wohl mit russischen Flugkörpern zu tun hatte. Seit Russland die großen Geran-Kampfdrohnen in Serie produziert und im ukrainischen Grenzgebiet einsetzt, sieht man auch, wie schutzlos die NATO gegenüber solchen Geräten ist. Experten sagen, man könne im Moment keine vollständige Abwehr gewährleisten.
Die NATO hat zum jetzigen Zeitpunkt nicht die Ambition, den gesamten Luftraum 24 Stunden, 7 Tage die Woche komplett schützen zu können gegen jeden Flugkörper, der da reinkommt. Das ist ja nicht nur die Frage von irgendwelchen Geschützen, die man hat, sondern es bedeutet auch, dass man eine entsprechende Sensorik aufbauen muss. Das hat man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Und das ist das, was am meisten Zeit und auch am meisten Geld kostet.
Aus Kreisen der NATO ist heute zu hören, dass es keine offizielle Befassung des NATO-Rats mit dem Vorfall nach Artikel 4 des Vertrags geben soll. Die Flugabwehr an der Ostgrenze aber solle in jedem Fall verbessert werden. Zunächst einmal in Rumänien.
Zu Stefan Stuchlik nach Brüssel. Stefan, NATO-Generalsekretär Rutte zeigt sich empört, um es nochmal zu zitieren, die NATO sei bereit, jeden Zentimeter zu verteidigen. Was heißt denn das jetzt fürs politische Handeln?
Erst einmal hat die NATO nur militärisch gehandelt. Man will die Flugabwehr vor allem in Rumänien verbessern, wobei die offene Frage ist, hat man eigentlich das nötige Gerät dazu? Der nächste politische Schritt wäre Artikel 4 gewesen. Das heißt, man hätte den NATO-Rat einberufen können, um darüber zu diskutieren, ist das jetzt nicht möglicherweise wirklich ein bewusster Angriff auf NATO-Territorium gewesen. Man hat das in anderen Fällen bereits getan. Das versuchte man heute in Brüssel auf jeden Fall zu vermeiden. So mein Eindruck, aus zwei Gründen, denke ich. Zum einen, weil bei dieser Debatte rausgekommen wäre, dass man wirklich fast schutzlos gegen solche Drohnen an der NATO-Ostgrenze ist. Und zum zweiten, weil bei so einer Debatte unweigerlich herausgekommen wäre, wie groß die Differenzen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika im Umgang mit Russland sind. Und das Letzte, was man jetzt brauchen kann, ist einen offenen Riss in der NATO, den man auch öffentlich zeigt.
Mhm. Stefan, auch die EU reagiert betont scharf. Was könnte dahinter stecken?
Das war wirklich mit großen Augen zu beobachten, wie schrill die Reaktionen hier in der EU eigentlich waren. Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, aber auch viele andere haben das mit herrschenden Worten verurteilt. Mein Eindruck ist, die EU will sich als starke Stimme in Erinnerung rufen, weil wir sagen, wir sind noch hier, wir sind politische Akteure, auch in dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Man hat den Eindruck, jetzt wäre so der Moment gekommen, wo man sich in Erinnerung bringt und wo man möglicherweise dann doch noch einen Verhandlungsplatz bei möglichen Friedensverhandlungen ergattern könnte. Aber auch hier muss man sagen, hätte es eine politische Lösung gegeben, einen politischen Schritt, das wäre der Artikel 42.7 gewesen des Lissabon-Vertrags, das ist ein Beistandsvertrag. Auch den hat man heute hier von der EU-Seite nicht gezogen, aus gutem Grund, weil ich glaube, niemand in der EU weiß so ganz genau, wie das eigentlich funktionieren sollte.
Vielen Dank für die Einschätzung, Stefan Stuchlik in Brüssel. Die Kulisse, genauso beeindruckend wie der Wahlsieg. Für den hat sich Peter Modjor am Donauufer groß feiern lassen. Anfang April war das, am Abend der Parlamentswahl in Ungarn. Die hat dazu geführt, dass Modjor nun mit einer Zweidrittelmehrheit regieren kann und dass er so auch die autoritären Strukturen seines Vorgängers Viktor Orban wieder zurückbauen kann. Genau das erwarten viele von ihm, vor allem auch in Brüssel, wo Peter Modjor heute zum Antrittsbesuch bei der EU-Kommission war. Da setzt man offenbar Vertrauen in ihn, denn die lange zurückgehaltenen EU-Milliarden für Ungarn, die sollen nun fließen. Andreas Bachmann.
Budapest heute Abend. Erst vor wenigen Stunden konnte Ungarns Ministerpräsident in Brüssel die Freigabe eingefrorener EU-Milliarden für sein Land erreichen. Doch in der Hauptstadt hat sich die Nachricht schon herumgesprochen. Ja, wir haben davon gehört. Ich bin sehr optimistisch. Es wird zur Entwicklung unseres Landes beitragen. Ich bin stolz auf ihn. Er ist der Erste, der etwas dafür unternimmt, dass diese EU-Gelder nach Hause kommen. Gemeint ist er, Ungarns Ministerpräsident Peter Modjor. Am frühen Nachmittag tritt er mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor die Presse. Milliarden Euro hatte die EU eingefroren, weil die Vorgängerregierung in Ungarn gegen EU-Recht verstoßen hatte. Modjor will möglichst viel davon loseisen. Und die Kommissionspräsidentin hat gute Nachrichten. 16,4 Milliarden Euro könnten in nächster Zeit wieder nach Ungarn fließen. Ihre Regierung handelt mit Tempo und Entschlossenheit, um die Versprechen einzulösen, die sie dem ungarischen Volk gegeben haben. Die wirtschaftliche Erholung anzustoßen, die Korruption zu bekämpfen und die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen. Erst seit knapp 3 Wochen regiert Modjor in Ungarn. In dieser Zeit hat das ungarische Parlament eine Verfassungsänderung auf den Weg gebracht. Darin wird die akademische Freiheit der Universitäten wiederhergestellt und das Amt für den Schutz der Souveränität abgeschafft, das die Meinungsfreiheit von Medien und NGOs einschränkte. Damit waren erste wichtige EU-Forderungen erfüllt. Beim Thema Korruption wird Ungarn aber noch liefern müssen. Wir kündigen eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Korruption an. Wir werden sicherstellen, dass keine öffentlichen Gelder mehr in die Hände von Oligarchen und deren Familien in Ungarn kommen können. Die Europaabgeordnete Monika Hohlmeier von der CSU gehört zur selben Fraktion wie Peter Modjors Tisza-Partei. Sie freut sich über den neuen Wind in Ungarn, warnt aber:
Man muss konsequent sein. Das bedeutet auch für die neue Regierung in Ungarn, es gibt keinen Freifahrtschein. Wenn die Bedingungen nicht erfüllt werden, wird das Geld wieder eingezogen werden.
wir warten jetzt darauf, dass die konkreten Reformen auch wirklich kommen. Und da muss schon auch einiges noch geliefert werden. Das wird nicht über Nacht passieren. Da ist jetzt eine Menge Arbeit für die ungarische Regierung.
Das weiß man in Budapest. Trotzdem blicken die Menschen positiv in die Zukunft. In Umfragen hat die neue Regierung aktuell rund 70% Zustimmung. Die Stimmung ist äußerst hoffnungsvoll. Es ist, als würde man in ein altes Auto einen neuen Motor einbauen. Die Karosserie bleibt dieselbe, aber das, was das Ganze antreibt, ist neu. Und der Neue konnte am Ende des heutigen Tages in Brüssel sagen, Mission erfüllt. Zumindest für den Moment.
Auch wenn eigentlich eine Waffenruhe gilt im Libanon, die Zerstörung dürfte weitergehen. Denn der gegenseitige Beschuss hält an zwischen der Hisbollah-Miliz und der israelischen Armee. Und gerade erst hat Israel angekündigt, dass man die Kampfzone im Südlibanon sogar noch ausweiten werde, um die Hisbollah dort zu schwächen. Bislang ist Israels Armee bis zum Litani-Fluss vorgerückt. Nach Angaben von Ministerpräsident Netanyahu hat sie diesen inzwischen überquert. Nun soll auch in der Gegend weiter nördlich bis zum Fluss Sarani gekämpft werden. Die Bewohner wurden aufgefordert, die Orte dort zu verlassen. Was dieser Krieg für die Menschen im Libanon bedeutet, das berichtet Ramin Sina aus der Hauptstadt Beirut.
Das Riesenrad im Freizeitpark von Beirut hat die besten Tage hinter sich. Auch das Karussell drehte sich früher schneller. Und doch sind sie für diese libanesischen Kinder die Attraktion des Tages. Viele Familien aus dem Südlibanon sind hierher gekommen. Seit Monaten sind sie im eigenen Land auf der Flucht. Wieder einmal müssen die Muslime mitten im Krieg das Opferfest feiern. Eigentlich bedeutet uns das Fest sehr viel, aber in diesen Tagen kaum etwas. Die Freude, die wir früher in den Augen der Kinder gesehen haben, die sehen wir doch kaum noch. Die Angriffe hören einfach nicht auf. An jedem einzelnen Tag des Opferfestes gab es Luftschläge. Von Waffenruhe ist derzeit nichts zu spüren. Die israelische Armee greift vor allem den Süden des Libanon massiv an, rund um die Städte Nabatea und Tyros. Fast täglich trauern Familien um ihre Angehörigen. Kinder, Unschuldige wurden getötet. 4 Kinder sowie ihr Vater und ihre Mutter. Sie waren auf der Flucht vor dem Beschuss auf unser Dorf Marub. In den vergangenen Monaten hat Israel ganze Dörfer zerstört. Die Begründung, man gehe gegen Waffenlager und Stellungen der Hisbollah vor. Gleichzeitig sind israelische Truppen auf libanesischem Staatsgebiet weiter nach Norden vorgedrungen. Premierminister Netanyahu spricht heute von, Zitat, beeindruckenden Ergebnissen. Israelische Streitkräfte hätten den Litani-Fluss überquert. Offiziell führt Israel Krieg gegen die Hisbollah-Miliz. Laut israelischen Medienberichten setzt die Hisbollah inzwischen sogenannte Glasfaserdrohnen ein. Sie gelten als schwer zu stoppen und könnten auch 30 Kilometer entfernte Ziele erreichen. Sie sind sehr präzise. Sie nehmen die Israelis ins Visier und verursachen Verluste. Für Israel geht es nun darum, diejenigen zurückzudrängen, die diese Glasfaserdrohnen bedienen. Kritik am Vorgehen Israels im Libanon kommt inzwischen auch aus Frankreich. Ernsthafte Sanktionen der EU gegen Israel stehen bislang aber nicht zur Debatte. Gerade in dem Moment, da die wahllosen Angriffe andauern, die mehr als 3000 Tote und über 1 Million Vertriebene gefordert haben, ist die Lage unhaltbar, inakzeptabel. Der Krieg bestimmt weiter den Alltag im Libanon. Im Freizeitpark in Beirut finden die Kinder zwischen Autoscooter und Karussell ihr Lachen wieder. Wenigstens für ein paar Stunden fühlt es sich an, als wäre Feiertag.
Und Vera Rudolph ist in Beirut. Vera, Israel weitet also seine Kampfhandlungen aus. Was bedeutet das für die Bevölkerung?
Ja, für die Menschen hier im Libanon bedeutet das vor allem weiter Vertreibung. Jeden Tag neue Tote und Verletzte. Laut UNICEF wurden vergangene Woche alleine knapp 80 Kinder durch israelische Angriffe getötet oder verletzt. Die Kampfzone, die Israels Militär ausgerufen hat, die erstreckt sich ja fast über 20% des libanesischen Staatsgebiets. Das heißt, auch heute wurden wieder die Menschen ganzer Ortschaften dazu aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. Und diese Warnungen, die gab es diese Woche eben erstmals auch für ganze Städte, nämlich für Nabatieh, aber auch für Tyros. Tyros ist eine der ältesten Städte der Region, eine Küstenstadt mit antiken Städten, auch Welterbe der UNESCO. Hier liegen ganze Wohnviertel in Trümmern und eben auch ganze Ortschaften im Süden des Landes, die sind inzwischen vollständig zerstört. Das heißt, auch die Fluchtbewegung hier auf Beirut und auch der Druck auf den bankrotten Staat, der sowieso mit der Situation überfordert ist, das reißt nicht ab.
Es gibt nun Gerüchte über ein mögliches Abkommen zwischen den USA und Iran. Ist der Libanon da überhaupt Teil der Verhandlungen?
Also vom Iran heißt es eigentlich schon seit Wochen, dass eben der Libanon Teil einer Absichtserklärung sein soll, mit dem Ziel, dass eben die Kampfhandlungen eingestellt werden, dass es dann auch eine Waffenruhe gibt, die tatsächlich gilt. In erster Linie will der Iran aber natürlich auch damit die Hisbollah-Miliz schützen, seinen engsten Verbündeten im Ausland, den er Jahrzehnte militärisch und finanziell hochgerüstet hat, wichtiger Abschreckungsarm hier in der Region. Es ist natürlich noch unklar, ob der Libanon jetzt Teil dieser Absichtserklärung wird oder möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt dann, wenn es einen mehrstufigen Deal geben sollte. Mein Eindruck ist, dass Israel jetzt diese Tage nochmal nutzt, um Tatsachen zu schaffen, um gegen Hisbollah-Stellungen nochmal massiv vorzugehen, die militärische Infrastruktur der Miliz zu schwächen, auch um seine Verhandlungsmasse in den Gesprächen mit dem Libanon, die ja parallel laufen, zu erhöhen. Mein Eindruck ist auch, dass Trump Israel vorerst gewähren lässt. Wenn dann aber der Deal kommt, dann könnte das eben ja Israels Vorgehen hier im Libanon neue Grenzen setzen oder auch den Einsatz wohlmöglich ganz stoppen.
Vielen Dank, Vera Rudolph. Weitere Nachrichten vom Tage hat jetzt Romy.
Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist wieder unter die 3-Millionen-Marke gesunken. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit gab es im Mai 2.950.000 Arbeitslose, 58.000 weniger als im April, aber 31.000 mehr als noch vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank damit auf 6,3%. BA-Chefin Nahles sagte, es gebe dennoch keine grundlegende Trendwende. Die sonst übliche Frühjahrsbelebung sei in diesem Jahr nicht wirklich in Fahrt gekommen. Und noch eine weitere Statistikmeldung. Die Verbraucherpreise sind im Mai voraussichtlich wieder etwas langsamer gestiegen. Die Inflationsrate stieg nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes im Vergleich zum Vormonat nur noch um 2,6%. Zuvor waren die Steigerungen größer ausgefallen. Fachleute führen den Rückgang vor allem auf den Tankrabatt zurück. Den hatte die Bundesregierung Anfang Mai eingeführt, um die Auswirkungen des Iran-Krieges auf die Spritpreise abzufedern. Wer morgen über die Brennerroute fahren will, der sollte dringend umplanen, denn die Strecke wird voll gesperrt, mitten in den Pfingstferien mehrerer Bundesländer. Grund ist ein Anwohnerprotest gegen die steigende Verkehrsbelastung. Die Brennerroute ist die wichtigste Nord-Süd-Verbindung durch die Alpen über Österreich nach Italien. Südlich von Innsbruck bis nach Sterzing wird die Autobahn von 11 bis 19 Uhr gesperrt. Auch Nebenstrecken werden betroffen sein. Amazon-Gründer Bezos will mit seinem Raumfahrtunternehmen Blue Origin, dem bisherigen Weltmarktführer SpaceX von Elon Musk, Konkurrenz machen. Doch jetzt ist ein Raketentest auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida spektakulär fehlgeschlagen. Eigentlich sollten nur die Triebwerke getestet werden, doch dann stieg Rauch auf und die unbemannte Rakete explodierte. Noch weit entfernt war ein riesiger Feuerball zu sehen. Verletzt wurde niemand. Die Ursache ist noch unklar.
Hoffnung, Vertrauen, Zuversicht, Optimismus, alles Begriffe, die es zurzeit gefühlt eher schwer haben. Aber es gibt sie noch, die Hoffnungsvollen, überall. In Süddeutschland gibt es sogar ganze Hoffnungshäuser, finanziert von einer christlich-freikirchlichen Stiftung, der es darum geht, möglichst unterschiedliche Menschen miteinander zu verbinden. Mehr als 700 Menschen aus mehr als 30 Nationen wohnen mittlerweile an verschiedenen Orten in Hoffnungshäusern. Wichtig dabei, die Mieten müssen unter Ortsdurchschnitt liegen und die Bewohnerschaft setzt sich aus Menschen aus allen Religionen zusammen, die einen mit, die anderen ohne Fluchterfahrung. Wie das im Alltag aussieht, das hat sich Tim Kukral im Hoffnungshaus in Leonberg bei Stuttgart angeschaut.
Wir haben verschiedene Kulturen, aber trotzdem sind wir wie eine Familie.
Wir haben hier die Möglichkeit, uns wirklich kennenzulernen. Wir haben hier Räume, in denen wir uns begegnen können.
Im Hoffnungshaus in Leonberg.
Also, wer hat Lust mitzuhelfen?
Ich!
Ja.
Hier leben 87 Menschen aus 8 Nationen, darunter viele Kinder. Zum Beispiel Dorothy. Ihre Familie kommt aus Nigeria. Sie wohnt seit 7 Jahren hier mit ihren Eltern und 3 Geschwistern.
Mir gefällt es, dass hier so viele Leute sind. Man kann voll vieles machen. Es macht einfach Spaß. Und mir gefällt es nicht, dass es manchmal, also gestern haben wir Wasser gemacht und dass die großen Jungs immer alles kaputt machen und so.
Wenn es zu größeren Konflikten kommt, suchen Menschen wie sie nach einer Lösung. Julia Bräuninger arbeitet hier und sie wohnt auch hier mit ihrer Familie aus Überzeugung.
Hier ist eben ein Schwerpunkt, dass wir wirklich Beziehungen leben mit Menschen. Also wir begegnen jetzt nicht nur diesen Bedarfen wie Sprachkurs, Arbeitsmarktintegration, wobei das natürlich auch sehr wichtig ist. Aber darüber hinaus geht es ja darum, dass Menschen ankommen auch und dass wir in unserer Gesellschaft Räume haben, wo wir wirklich einander begegnen und kennenlernen können.
Zum Beispiel beim Waffelnbacken in der Gemeinschaftsküche. Da ist auch Dorothys Mutter dabei. Für ihre Familie war das Hoffnungshaus so etwas wie eine Eintrittskarte in die deutsche Gesellschaft.
Seit wir hier leben, haben die Leute vom Hoffnungshaus uns viel geholfen. Zum Beispiel mit Papier zu füllen. Und wir haben eine Probleme bei die Kinder im Kindergarten oder Schule. Und wir verstehen alles nicht, aber es gibt jemanden, der uns helfen kann.
Diese Unterstützung kommt nicht nur von hauptamtlichen Mitarbeitern wie Julia Bräuninger, sondern auch von den anderen Deutschen, die im Hoffnungshaus wohnen. Sie stellen der Stiftung zufolge knapp die Hälfte der Bewohner. Die Mieten hier liegen unter dem ortsüblichen Durchschnitt. Dafür gilt:
Jeder, der hier einzieht, der verpflichtet sich so grob 10 Stunden ehrenamtlich im Monat hier mitzuarbeiten. Das kann ganz unterschiedlich aussehen, Rasenmähen, ein Programm mit Kindern zu machen oder aber auch einfach Gemeinschaft zu haben, also einen Tee miteinander zu trinken, weil das wollen wir hier ja fördern.
Mittlerweile gibt es 12 sogenannte Hoffnungshäuser, bislang alle in Süddeutschland. Weitere sind in Planung. Dahinter steht eine finanzstarke Stiftung. Bei den Kommunen hingegen ist das Geld knapp. Die Integrationsbeauftragte von Leonberg ist froh, dass die Stiftung in ihrer Stadt investiert.
Die Hoffnungshäuser sind für uns ein ganz starker Partner in der Stadt, weil die Hoffnungshäuser eben nicht nur hier an einem Ort in einem Haus sind, sondern wirklich überall in der Stadt mitgestalten, sich mit einbringen.
Trotzdem sind nicht alle begeistert. Mit einer Nachbarin gibt es in Leonberg immer wieder Streit. Mit diesem Plakat protestiert sie dagegen, dass ihrer Meinung nach zu viele Migranten in dem Haus wohnen, beschwert sich außerdem über den Lärm der spielenden Kinder. Wir sprechen auch mit ihr. Sie will allerdings nicht, dass das Interview ausgestrahlt wird. Zu anderen Nachbarn ist das Verhältnis gut. Marlene Neubert lebt seit 10 Jahren direkt nebenan.
Es waren tatsächlich dann auch meine ersten Berührungspunkte mit geflüchteten Menschen. Und man war gespannt, man war neugierig. Es gab hier immer wieder Events, die nannten sich Friday Night. Ein-, zweimal im Monat oder so waren diese Events und dann waren man zusammen in einem Raum und hat zusammen miteinander gelacht, gegessen und gespielt. Und das fand ich natürlich sehr spannend.
Es müssten sich eben alle Seiten aufeinander einlassen, damit Integration gelingen könne, sagen sie hier im Hoffnungshaus. Das koste viel Zeit und ja, auch Geld. Es lohne sich aber.
Afrikanische Elefanten sind gewaltig. Die Ohren gigantisch, genauso wie der Schädel. Männliche Vertreter von Loxodonta africana werden bis zu 3,5 Meter hoch und mehrere Tonnen schwer. Eine buchstäblich riesige Attraktion, die der Krüger-Nationalpark zu bieten hat. Das berühmteste Naturschutzgebiet Südafrikas feiert in diesem Jahr 100-jähriges Jubiläum. Und nach wie vor reisen Touristen aus aller Welt in Scharen an, um die wild lebenden Tiere zu bewundern. Nur die Schar der Elefanten, die wird auch immer größer. So groß, dass sie mittlerweile zur Plage werden. Aus Südafrika berichtet Uli Neuhoff.
Sie sind Teil der Erfolgsgeschichte im Krüger Nationalpark. Für die Besucher können es nicht genug Elefanten sein. Auf einer Fläche so groß wie Rheinland-Pfalz leben 31.000 Tiere. Es sind so viele, dass Touristen praktisch eine Garantie haben, Elefanten von der Straße aus zu sehen. Und es werden jedes Jahr mehr. 250 Kilogramm Grünzeug fressen Elefanten täglich und damit beginnt das Problem. Im Süden des Parks hat sich die Landschaft deshalb schon jetzt nachhaltig verändert. Hier gibt es kaum noch große Bäume. Das beschäftigt auch den Chefökologen des Parks. Bis 1994 wurden Elefanten geschossen, um die Anzahl klein zu halten. Das machen sie heute nicht mehr. Eine kleine Gruppe Elefanten kann ebenso viel zerstören wie eine große. Wenn ich also nur eine bestimmte Anzahl an Elefanten zulasse, kreiere ich ein falsches Gefühl von Sicherheit. Denn ich habe immer noch sehr große ökologisch unerwünschte Auswirkungen. Deshalb hat der Park Zäune abgebaut. So können Elefanten auch ins Nachbarland nach Mosambik ziehen. Seit Jahrzehnten ist der Krügerpark ein Besuchermagnet. Vor 100 Jahren als Schutzraum für wilde Tiere gegründet, weil Jäger fast alle Tiere abgeschossen hatten. Der Bestand erholte sich wieder. Zu Zeiten der Apartheid in Südafrika durften nur Weiße hier Urlaub machen. Seit 1994 ist der Park für alle offen. 2 Millionen Besucher jährlich. Wir versuchen, einmal im Jahr zu kommen. Immer mal wieder setzen wir aus, aber dann bereuen wir es danach.
Die Big Five innerhalb von 2 Tagen jetzt komplett sehen können. Unglaublich, also ein Wahnsinnserlebnis für uns alle.
Die Big Five, das sind die großen Säugetiere. Löwe, Leopard, Elefant, Nashorn und Büffel. Vor allem die Deutschen kommen, um sie zu sehen. Die größte ausländische Gruppe, die den Park besucht. Er ist ein Erfolg, weil die Tiere viele Touristen anziehen. Aber auch, weil er das Verständnis für die afrikanische Wildnis fördert. Dass Tiere immer wieder die Parkgrenze überschreiten, führt manchmal zu Problemen. Deshalb haben sie hier Bienen angeschafft. Das Dorf und ihre Felder liegen genau an der Grenze zum Krügerpark. Wenn die Elefanten rüberkommen, dann um die Maisfelder zu plündern. Die Bienen helfen dagegen. Die Elefanten kommen fast jede Woche. Aber wir haben festgestellt, dass die Elefanten nicht durchbrechen, wo wir unsere Bienenstöcke installiert haben. Auf der anderen Seite, da brechen sie regelmäßig durch. Damit ist das Elefantenproblem, wie sie es nennen, nicht gelöst. Aber die Tiere aus dem Park zerstören deutlich weniger Felder als früher.
Und wenn es den Elefanten zu heiß wird, dann regulieren sie ihre Körpertemperatur ja auch mit ihren Ohren. Schwitzen können sie nämlich nicht. Aber wir, Claudia, wie schweißtreibend werden dann die nächsten Tage?
Gar nicht mehr so sehr, Jessie. Es wird halt schwüler. Heute war es noch mal schweißtreibend, morgen im Süden Deutschlands auch noch mal bis an die 33 Grad. Aber wir hatten es vor allem heute dann schon mit heftigen Schauern und Gewittern, mit Unwettern im Norden und Nordwesten Deutschlands zu tun. Besonders betroffen davon Nordrhein-Westfalen, aber auch Teile Niedersachsens. Es gab gesperrte Bahnstrecken, es gab Überflutungen, zahlreiche. Und das sieht man hier auch, woran das lag. Dieses Gewitterband, das waren erst einzelne Cluster, aber auch eine Gewitterlinie, die haben sich jetzt zusammengebracht. Gebunden, quasi zu einem Gewitterband, das weiter nach Osten und Südosten zieht. Da war eine Menge Regen dabei, zum Teil wirklich sintflutartige Regenfälle, 30, 40 Liter pro Quadratmeter innerhalb von einer Stunde. Und wir hatten es heute zum Beispiel am Flughafen Köln-Bonn, so muss das heißen, mit einer Orkanböe zu tun, 123 Kilometer pro Stunde. Havixbeck-Tilbeck, 45 Liter pro Quadratmeter und Osterholz-Scharmbeck, eine orkanartige Böe. Also es sind Bäume umgestürzt und es sind auch zahlreiche Keller vollgelaufen, insbesondere im Norden Nordrhein-Westfalens und dann jetzt weiter sich verlagernd nach Osten hin. Das Ganze kommt weiter voran und morgen liegt die Kaltfront dann genau bei der Mitte Deutschlands, angrenzend, südlich angrenzend. Da kann es morgen auch noch mal zu sehr starkem Regen kommen in Verbindung mit Schauern und Gewittern. Und zwar vom Westerwald über Hessen rüber bis nach Thüringen und ins westliche Sachsen-Anhalt. jetzt im Laufe des morgigen Mittags vor allen Dingen von Rheinland-Pfalz rüber bis nach Nieder- und Oberbayern örtlich nochmal sehr heftige Schauer und Gewitter. Die Linie, die ich Ihnen eben gezeigt habe, die gilt eher für die kommenden Stunden. Also die Regionen hier, östliches Nordrhein-Westfalen, Hessen rüber bis nach Thüringen jetzt in der Nacht. Morgen tagsüber dann von Rheinland-Pfalz rüber bis nach Nieder- und Oberbayern. Zum Teil sehr starker Regen, sintflutartige Regenfälle. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf 19 Grad Richtung Köln, Bonn, 8 Grad am Alpenrand. Morgen Nachmittag im Südwesten wieder bis 33 Grad. Sonntag dann verbreitet Schauer und Gewitter, vor allem über der Mitte und im Süden. Und Montag beruhigt sich das Ganze dann.
Aber ganz schön was los. Herzlichen Dank, Claudia. Und damit machen wir Feierabend am Freitagabend. Morgen sind wir natürlich wieder für Sie da, wieder um 21.45 Uhr.
Jetzt folgt hier aber erst einmal die Gala zur Verleihung des Deutschen Filmpreises.
Dabei gute Unterhaltung und einen schönen Abend. Tschüss.
Tschüss.